von der Spannungskurve geht es jetzt richtig los.
In eurem Skript habt ihr in der Zeile 12 wieder eine Leerzeile. Numeri gehört zur Tora, ist also dem Gesetz, ist das vierte Buch des Pentateuch. Und was heißt Pentateuch? Die Rollen. Penta, die fünf. Ja, wenn da Rollen hinten dran sein soll, heißt es die fünf Schriftrollen. Das ist die Übersetzung von Pentateuch. Die fünf Schriftrollen. Die fünf Schriftrollen.
Das Buch wird bei uns bekannterweise vierte Mose genannt. Die Hebräer nehmen einfach immer den Anfang des Buches und da heißt es Bemidbar in der Wüste. Und das ist auch eine treffliche Beschreibung für das, was da passiert, weil wir sind die ganze Zeit in der Wüste, also wir nicht, die Israeliten. Ihr werdet gemerkt haben oder werdet merken beim Lesen, dass es wahnsinnig viele Zahlen rein gibt. Am Anfang findet eine Volkszählung statt und es wird halt nicht nur gezählt, sondern es wird auch in dem Buch dokumentiert, wie viele zum Stamm A gehörten, wie viele zusammen B, zum C, zu D. Das ist ein bisschen ermüdend, aber der Eindruck ist, das ganze Buch handelt nur von Zahlen. Zahlen heißt auf Griechisch Arithmoi. Als die 70 alexandrinischen Juden damals das alte hebräische Testament übersetzt haben ins Griechische, haben sie das Buch mit Arithmoi bezeichnet. Dann wurde es irgendwann ins Lateinische übersetzt, da wurde dann das Wort Numeri zu. Die Engländer sind auch auf die Idee gekommen, das Buch genauso zu benennen. Deswegen heißt es in der amerikanischen oder englischen Bibel Numbers. Und nur wir stehen zu diesem tollen Titel 4. Mose. Ich bin beim Zeitraum, bei euch Zeile 22. Das Buch deckt knapp einen Zeitraum von knapp 40 Jahren ab. Um genau zu sein, es sind 38 Jahre und 10 Monate. Und am Ende wird das Volk Israel hier stehen, da wo der Kreis sich dreht. Das ist irgendwann Israel. Wichtig ist dieser Jordan, der Fluss. Und sie stehen momentan östlich vom Jordan am Ende des Buches, noch nicht jetzt. Am Ende des Buches werden sie hier stehen. Dann kommt 5. Mose, da passiert nochmal was. Und dann heißt es endlich im Buch Josua Land einnehmen. Ich glaube, einmal so, dann einmal so und dann schauen wir mal weiter. Sie sind also noch nicht im verheißenen Land, sondern sind aus Ägypten ausgewandert, das kennen wir, sind an den Sinai marschiert. Stehen dort, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose und ab Kapitel 10 werden sie sich dann auf den Weg machen. Bis zu diesem Ort, der Kadesh Barnea heißt. Das wäre gut, den zu kennen. Könnte mir gut vorstellen, dass ich dazu eine Frage stellen werde. Da passiert eine der wichtigsten geistlichen Katastrophen Israels. Die ist so wichtig, dass es nämlich dann nicht, wie eigentlich geplant, gen Norden geht, um das Land Kanaan einzunehmen, sondern es 38 Jahre lang mehr oder weniger durch die Wüste latscht, bis es dann am Ende des Buches, wie gesagt, 38 Jahre später nach oben ziehen kann, an diesen Punkt. Soviel zur Geografie. Meine Empfehlung ist, wenn ihr Altes Testament verstehen wollt, holt euch einen biblischen Atlas. Da gibt es 100 Versionen von ganz dick und teuer über preisgünstig. Ich gebe meinen Schülern am Europäischen Bibeltrainingszentrum gebe ich das Ding. Das kostet, glaube ich, 9 Euro oder 8 Euro, irgendwas in dem Dreh. Das ist alles drin, was man braucht. Und wenn man das, da kommen auch diese Karten her, der Verlag hat mir die Vervielfältigung erlaubt, dass man einfach immer wieder, wenn man in der Bibel liest und sie stehen in der Wüste Moab, und sie standen am Wannsee, könnte sein, dass da noch einer steht. Ansonsten schreibt mir ein Zettelchen. Also ich kann irgendwann mal welche bestellen. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr einen haben wollt. Ist einfach eine feine Geschichte. Und ich werde in meinem Unterricht auch meistens die Karten aus dem Teil verwenden. Das heißt, wenn ihr das selbst habt, könnt ihr dann das, was vorne ist, mit eurem Material vergleichen. Ja, also ich finde das immer praktisch, wenn man sagt, okay, sie standen in der Wüste Moab, das hilft mir nicht weiter. Ja, wenn sie sagen würden, sie standen am Wannsee und wollten nach Prenzlauer Berg, dann habe ich eine innere Vorstellung. Manch einer sagt, Prenzlauer Berg, wo ist das denn? Je nachdem. Also von daher, so Karten sind echt hilfreich. So, Zeitraum. Wir waren beim Zeitraum, 40 Jahre. Wer ist der Autor? Mose. Heißt ja 4. Mose, das Buch. Dummerweise ist das ja nicht biblisch,
diese Bezeichnung, das ist eine menschliche Bezeichnung. Wir sehen in 33,2, dass Mose diese historischen Ereignisse und die Botschaften, die er direkt von Gott erhielt, aufgeschrieben hat. Für die, die sich auch intensiver mit der Frage beschäftigen wollen, können gerne noch die Zeilen 34 bis 36 kurz lesen. Die Fußnote überlasse ich eurer Hausaufgabe. Also da kann man dann theologisch sehr in die Tiefe gehen. Für die, die das machen möchten, habe ich noch was hingeschrieben. Wann wurde das Buch geschrieben? Ihr ahnt es nicht. Ende des 15. Jahrhunderts, da wir uns vor Christus befinden, ist das 15. Jahrhundert, also von 1400 bis 1499. Und am Ende ist halt eher 1405, so wie es da steht. Die Situation ist klar, hoffentlich. Wir haben Israel gesehen, wie es in Ägypten im Sklavenhaus ist. Wir haben gesehen, wie Gott mehrere Wunder tut, diese sogenannten Plagen, um Pharao davon zu überzeugen, dass er der wahre Herr ist und dass er sein Volk ziehen lassen soll. Pharao gibt irgendwann nach. Aber es ist nicht nur Pharao, der was lernt. Wer lernt noch was? Sieben. Das Volk. Auch sie erleben diese Wunder mit und zum Teil auch Plagen, die sie selbst betreffen. Also die nicht alle Plagen, aber sie kriegen das mit. Sie sehen also auch, wer ihr mächtiger Gott ist. Und dann ziehen sie raus aus dem Land schlussendlich, ziehen durch das sogenannte Schilfmeer. Die Ägypter sind hinter ihnen her und sie erleben wieder, wie mächtig Gott ist, indem er nämlich sie durch das Schilfmeer durchlässt und die Ägypter ersäuft. Und dann haben sie Durst. Und dann haben sie irgendwann Hunger und Gott versorgt sie immer wieder. Das große Ziel, das sie vor Augen hatten, war welches? Was war die Aufgabe? Was stand auf ihrer Bahnfahrkarte, auf der mosaischen Bahnlinie? Was stand da für ein Ziel drauf? Das verheißene Land. Wem war es verheißen?
Das jüdische Volk.
Ja, es wurde dem jüdischen Volk verheißen, aber historisch gesehen, ich habe es schon gehört.
Isaac, Abraham und Jakob.
Okay, also eigentlich Abraham, Isaac und Jakob, wenn wir mal die Historie nachgehen. Dem wurde das verheißen, ich werde dir Nachkommen geben und dieses Land, was du hier siehst, das werde ich deinen Nachkommen geben. Und in welchem Buch lesen wir von diesen Verheißungen, Steven? Deinem Lieblingsbuch, nicht wahr? Genau. Josef ist leider kein Erzvater, aber er kommt auch in Genesis vor. So, das ist also die große Thematik, die sich schon aus dem ersten Buch Mose ergibt und das ist Jahrhunderte her. Aber das steht auf der Bahnfahrkarte. Ey, eine Bahnfahrkarte, die über Jahrhunderte Gültigkeit hat. Und da wollen sie hin. Und da ziehen sie jetzt eigentlich hin. Und es ist schon spannend. Lasst euch das bitte mal vor eurer inneren Geografie klar machen. Da, wo jetzt der Punkt hinleuchtet, da wollen sie eigentlich hin. Dort sind sie. Im Land Goschen. Fällt euch irgendwas auf? Genau. Da muss Ansgar der Fahrer gewesen sein, weil Ansgar verfährt sich immer.
Ja, aber Ansgar, da frage ich mich immer, wir sprechen davon, wir haben einen großen Umweg gemacht. Aber ist es denn nicht so, dass Gott Mose am Berg Sinai gesagt hat, dass das Volk daher gehen wird? Und hat irgendeine Verheißung auch zum Berg Sinai gesagt? Also mussten sie doch daher gehen, wenn Gott zum Berg Sinai verheißt hat.
Das ist völlig richtig. Ich sage auch nicht, dass das ein Fehler war von der Wolke und von dem Feuer, dass die sich verflogen haben oder so, sondern das war voll in Gottes Plan und du sagst das völlig richtig. Es war ja eine der Verheißungen, die Mose zu seiner Berufung bekam, nach dem Motto, dies ist das Zeichen, du wirst an diesem Berg, wo du nämlich gerade stehst und den brennenden Dornbusch siehst, dort wirst du nochmal sein mit dem ganzen Volk. Aber es gab da dummerweise noch 1.999.999 andere Leute, die alle sagten, wenn wir in das verheißene Land wollen, und ich weiß nicht, wie gut ihre Geografiekenntnisse waren, sie waren Sklaven, es gab keine Dirk-Weltatlasse damals, aber eigentlich sozusagen, alle, eigentlich wollen wir dahin. Und jetzt gehen wir ungefähr in die falsche Richtung.
Sag mal. Ja, ich glaube, es liegt daran, weil es da auch ein Boot direkt am Meer ist, der Weg durch die Philister halt war, und das wird zum Meer zu gehen.
Richtig, das ist die Begründung, die du in jedem Lexikon findest, und ich finde sie total blöd. Darf ich das so sagen? Entschuldigung. Ägypten war die Weltmacht zu der Zeit. Und die hatte Gott besiegt. Da kommt da so ein Philister an und sagt, hallo, ich bin größer als ihr. Wer kommt mit seinem Stein und schleudert sich in meine Richtung? Also menschlich, militärisch gesehen völlig richtig. Oh, war ja die Philister. Aber es wäre für Gott kein Problem gewesen.
Wolltest du was sagen?
Ja, ich kann mir vorstellen, die hatten keinen Schimmer, wo das überhaupt liegt. Die waren doch alle nicht gebildet und ich glaube, wenn ich heute durchfrage, weiß doch schon, wissen wir schon so wenige, wo irgendwas liegt, wo man tausend Karten und alles hat.
Ja. Es gab keine GPS-Satelliten, kein gar nichts. Schlussendlich aber, aus menschlicher Sicht verstehe ich, aber warum macht Gott das? Gott hätte ohne Weltkarte den Weg gewusst. Gott hätte die Philister aus dem Weg räumen können, ablenken können, was auch immer. Warum lässt er sie da unten hinlaufen? Du sagst, weil er Verheißung gegeben hat. Mensch, Gott, hättest du den Meeting Point nicht woanders definieren können, ja? Er hätte doch da oben die Berufung machen können, bei Gaza. Und dann sagen können, an diesem Punkt wirst du nochmal vorbeikommen. Er macht es da unten. Wir spekulieren. Es steht nicht in der Bibel, warum er das macht. Aber mein Punkt ist, dass Gott immer wieder in seinem Plan Prüfungen einbaut.
Ja, er wollte sie prüfen, ob sie auch gehorsam sind.
Ob sie vertrauen, ob sie gehorsam sind, ganz genau. Das will er prüfen. Und das kostet dann mal ein paar Kilometer. Das kostet dann mal Zeit. Zeitverschwendung, wie wir denken würden. Aber da fängt schon das Vertrauen an. Führt Gott mich, wie er will, oder schafft er das nicht? Hier war es relativ klar. Latsch der Wolke hinterher. Lauf dem Feuer hinterher. Lauf dem Mose hinterher. Aber auch heute. Es geht nicht immer geradeaus. Nicht immer ist der kürzeste Weg der Weg, den Gott uns gehen lassen möchte.
Wir kommen zur Gliederung.
Mal sehen, da hatte ich, glaube ich, eine hässliche Grafik für. Genau. Bei euch ist es, glaube ich, ein bisschen hübscher. Wie ist es denn im Ausdruck geworden? Bei mir ist es Seite 4. Ja, das geht. Irgendwie habe ich es nicht geschafft, das mit Farbe hier rein zu kopieren. Ich weiß nicht. Ich brauche irgendwann mal einen Computerkurs bei Carsten. Die Güte und Strenge Gottes. Das ist für mich eine der Beschreibungen für das Buch Numeri. Das ergibt sich aus Römer 11, Vers 22, wo es heißt, siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Und wenn ihr Numeri jetzt lest, versucht einfach diese Überschrift mit im Hinterkopf zu haben. Wo erkennt ihr im Buch Numeri die Güte Gottes und wo erkennt ihr die Strenge Gottes? Klassischerweise teilt man das Buch in drei Abschnitte ein, einmal 1 bis 14. Da geht es um die alte Generation, derer, die aus Ägypten geflohen sind, die die Plagen mitbekommen haben, die den Zug durch Schilfmeer mitbekommen haben, die am Sinai waren. Und diese 14 Kapitel beschreiben Zählungen, Unterweisungen und Reisen. Dann kommen die Kapitel 15 bis 20, die relativ knapp, wenn man überlegt, es geht um 38 Jahre, relativ knapp die Wanderung in der Wüste beschreiben. Das aber nicht im Detail, sondern oft nur zusammenfassend. Ziel dieser Wanderung ist welches? Was für ein Ziel hat diese Wanderung? A. Sightseeing. B. Suchen nach Bodenschätzen. C. Sagt uns jetzt Samuel.
Die alte Generation wird nicht sterben.
Diese Wanderung hatte eigentlich nur ein Ziel. Abwarten, bis die Alten gestorben sind. Und das lasst euch bitte mal vor eurem inneren Auge vergehen. Ich glaube, ihr hört jetzt gerade nicht zu. Da laufen die Kinder, die 4-jährigen Kinder, die 6-jährigen Kinder, die 10-jährigen Kinder, an der Hand ihres 30-jährigen Papas und sagen, Papa, ich mag nicht mehr durch die Wüste latschen. Meine Füße tun weh, es ist heiß und ich habe Durst. Ich will keine Wachteln mehr essen. Wie lange noch? Ihr seid schon genervt, ich auch. Wenn ihr einen Tag nach Österreich fahrt in den Urlaub und die Kinder hinten nach der ersten halben Stunde fragen, wann sind wir denn da? Sind wir schon da? Und wisst ihr, was dieser Papa seinem Kind sagen muss? Ich sag dir, wann die Reise zu Ende ist. Wenn ich tot bin. Da guckt der kleine Piepmatz hoch und sagt, 38 Jahre Erziehung. Liebe Kinder, wir latschen so lange durch die Wüste, weil wir Väter gesündigt haben. Und die Strafe ist, wir werden sterben. Ihr müsst uns hier in dieser Wüste beerdigen. Und erst wenn alle, die 20 Jahre und älter sind, gestorben sind, und das kann ganz schön dauern, erst dann geht der Plan Gottes weiter. Da muss der Vater seinem Kind erzählen, ich habe gesündigt. Ich finde es ein dramatisches Buch. Wenn ihr es lest, guckt nicht so sehr auf die Zählungen. Habt diese Atmosphäre im Hinterkopf. Bei jedem Kapitel von 15 bis 20 sagt einfach, Papa, wann sind wir denn endlich da, wenn ich gestorben bin? Mama, wann sind wir endlich da, wenn ich gestorben bin? Warum sterben sie? Ich komme mal zu meinem Skript zurück. Zeile 66. Dieser Generationswechsel, den wir hier erleben in dem Buch, war eigentlich nicht beabsichtigt, sondern war das Ergebnis von... Was könnte auf die Linie kommen? Klaus? Okay, ich schreibe Unglauben hin. Ungehorsam und Sünde ist beides richtig. Ich fokussiere es auf den Begriff Unglauben, werde ich nachher genauer ausführen. Das ist das Thema im Buch Numeri, Unglaube. Aber gleichzeitig ist auch die Güte Gottes das Thema, der seine Verheißungen, seine Bünde, die er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat, nicht ungültig macht, bloß weil die Nachfahren sündigen. Gott wird sein Volk nach Kanaan bringen. Gott erreicht immer sein Ziel. Aber Sünde des Menschen trägt dazu bei, dass es manchmal länger dauert. Inhalte sausen wir mal ganz schnell durch. Zeile 74 oder 75, um genau zu sein, da gibt es die zwei Volkszählungen. Inklusive irgendwelcher Regelungen, wer wehrfähig ist und wer nicht. Die Leviten sollten nicht Wehrdienst machen. Das Mischvolk durfte nicht. Auch interessant, die haben da massenweise Männer aus Mischvolk, also die nicht zum Stamm, zu Abraham, Isaak und Jakob gehörten, nicht zu Israel gehörten. Aber sie durften nicht mitkämpfen. Gott will nicht, dass irgendjemand mitkämpft, der nicht zu ihm gehört. 78, Anweisungen für die Aufstellung des Volkes als Vorbereitung für den Marsch. Lasst euch das so vor Augen malen. Es geht darum, da sitzt an diesem Berg Sinai, sind jetzt 2 bis 3 Millionen Menschen. Und dann heißt es, jetzt wollen wir los. Das klappt ja schon nicht mal, wenn ich euch 30 Leuten sage, jetzt rennen wir mal alle die Feuertreppe runter, ohne dass da was schief geht. Da sollen 2 bis 3 Millionen Menschen bewegt werden. Bobereit ruft kurz über Radio raus, alle Berliner, wir machen kommenden Sonntag um 10 Uhr einen Ausflug an die Ostsee. Wir fahren auf den Darß und gehen schwimmen. Alle Berliner bitte vorbereiten. Chaos. Chaos pur. Und um dieses Chaos zu verhindern, haben wir diese langweiligen Listen am Anfang, wo es darum geht, wer soll sich wo hinstellen. Inklusive der Symbolik, dass Gott immer in der Mitte sein will mit seiner Stiftshütte oder der Bundeslade. Wir lesen vom Krieg gegen Midian, wir lesen von einem Bileam, einem Mietling. Aber in den folgenden Ausführungen will ich mich nur auf Passagen konzentrieren, die Glauben und Unglauben behandeln. Alles andere könnt ihr in guten Büchern nachlesen. Wir alles nachlesen können, was ich hier erzähle, irgendwo. Ihr habt die Tabelle im Skript auf Seite 5. Wir kommen jetzt einfach mal, springen wir voll rein in Numeri 13. Wir sind ja nicht abergläubisch, aber irgendwie kann man sich das gut merken, ne? Kapitel 13 ist in Numeri echt die Katastrophe. Vom ersten Ansatz her, was passiert denn? Ihr kennt es ja zum Teil. Klaus kennt es auswendig, vielleicht kennt es noch ein paar andere. Was passiert in Numeri 13? Es geht um die Erkundung des Landes.
Also aus 7 Stämmen wird einer ausgewählt, der das Land erkundschaften soll, das Kanaan. Und die Kundschafter gehen halt los, bis das Land Kanaan, sehen, dass das Land gut ist, aber es ist auch schwer zu erobern, weil es auch große Menschen dort gibt. Und sie bringen dann auch so eine Weinpause damit und zeigen, dass es wirklich gut ist, das Land. Aber 10 von diesen 12 Kundschaftern erschrecken das Volk eigentlich und machen dem Volk, jagen dem Volk Angst ein, weil sie einfach unglauben, weil sie wegen dem Unglauben, weil sie nicht glauben, dass Gott das wirklich tun kann, da reinkommt. Josua und Kaleb halt sagen, nee, das schaffen wir, Gott ist auf unserer Seite, also packen wir das auch.
Okay, sehr gut zusammengefasst. Noch Ergänzungen? Evelyn.
Josua und Kaleb waren dann die einzigen Erwachsenen, die in das Land eingestiegen sind.
Mhm. Zumindest die Männer. Ich bin immer ein bisschen unsicher, was mit den Frauen an der Stelle ist, weil das manchmal nicht betont wird. Aber ich nehme mal an, dass ihre Frauen genauso, aber von der Männerseite völlig richtig. Also, ich möchte das mit euch in Ruhe durchkauen, weil ich tatsächlich denke, dass das Buch Numeri zu unserer Belehrung geschrieben ist. Und nicht nur, damit wir tolle Videofilme darüber drehen können oder das im Gemeindebibelschulunterricht erwähnen können, sondern Ich glaube, dass das, was da schief geht in 4. Mose 13, dass das genauso heute in der christlichen Gemeinde, egal welcher, schief gehen kann und auch schief geht. Von daher möchte ich mit euch diese Tabelle auf Seite 5 durchgehen. 4. Mose 13, Vers 27 steht links. Und sie erzählten ihm, also Mose, und sagten, also wir reden hier von den Kundschaftern, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Zack, die bringen da mal schnell eine Weintraube mit. Mit ganz vielen Beeren dran. Wahnsinn. Erstens, Gott hatte das Israel angekündigt, dass das Land von Milch und Honig überfließen wird. Obwohl er selbst noch nicht da gewesen ist. Okay, Mose war da noch nicht. Mose hat von Gott gehört, ich werde euch ein Land geben, in dem Milch und Honig überfließt. Diese Botschaft hat Mose genommen und einfach weiter verkündigt. Obwohl er selbst das nie gesehen hat. Also er hat Gottes Wort vertraut an der Stelle und hat das dementsprechend weitergegeben. Ohne sich das richtig vorstellen zu können. Dann werden die Kundschafter ausgeschickt und die sagen, hey, alles, was du uns gesagt hast, stimmt. Ist doch cool, oder? Also ich war noch nie in Argentinien. Und wenn ich sage, wir werden im Oktober mit der Gemeindebibelschule nach Argentinien fliegen und dort wird das und das und das und das sein. Okay, heute gibt es Internet, heute gibt es Reiseführer, gab es damals nicht. Und wir kommen da an und ich sage, ey, alles, was da war, was Ansgar angekündigt hat, gibt es hier. Da werdet ihr eigentlich in Staunen geraten und sagen, hallo. Offensichtlich ist Gott mit diesem Mann, dass er ihm das verrät. Auf der rechten Seite seht ihr die Spalte Entwicklung. Entwicklung des Unglaubens. Zunächst kamen die Botschafter und berichteten Positives. Sie bestätigen, dass Mose Richtiges angekündigt hatte. Er war nie da gewesen, es war also eine erfüllte Prophezeiung. Und erfüllte Prophezeiungen stärken den Glauben, oder? Bei Menschen, die auf Gott vertrauen möchten, ja. Aber der Unglaube stößt das in den Wind. Vers 28. Die Kundschafter berichten weiter. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen, lauter Ansgars. Amalek wohnt im Lande des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Was passiert? Sie tragen ein Problem vor. Sie tragen ein Problem vor. Vers 30. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb versucht also, die aufkommende Angst im Volk zu beschwichtigen, und zwar, und das ist mir ganz wichtig, nicht rational, sondern durch Glauben, indem er sagt, wir werden es gewiss bezwingen, weil Gott es zugesagt hat. Er hätte ja auch sagen können, ja, okay, die Leute da sind zwar 2 Meter groß oder 2,20 Meter, aber wenn du den kräftig in die Kniescheibe trittst, dann knackt der Riese zusammen. Oder ja, aber die sind doof, die können nur mit links fechten und wir können mit rechts fechten. Das wäre rationale Argumentationsweise. Habt bitte immer Argumentationen in eure Gemeindestunden vor Augen. Ist da ein Mann des Glaubens, der da spricht, wir werden gewiss Gottes Wort in Erfüllung erleben? Oder ist da eine rationale Diskussion? Ich bin nicht gegen Vernunft. Aber wir merken, dass hier ein Konflikt entsteht zwischen Glaube und scheinbaren Argumenten. Vers 31. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Rationales Argument. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Stellt euch das mal bildhaft vor. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Rechts ins Kästchen. Dann wiegeln die anderen Kundschafter damit Übertreibungen auf. Aus Zeitgründen markieren wir jetzt mal nichts. Wir gehen noch. Ja? In den Anführungsstrichen? Gewiss. Gewiss. Also das ist das Schlagwort, was links den Glauben zum Ausdruck bringt. Wir werden es gewiss bezwingen. Ist gut, dass du nachfragst.
Seite 6. Ihr könnt schon mal reinschreiben, dann bricht die Revolte aus. Die Revolte, also der Aufstand, der Aufruhr. Denn jetzt kommt die ganze Gemeinde, das ganze Volk zum Tragen. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Noch war gar nichts passiert, hallo. Sie waren noch weit entfernt. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Aua, das hättet ihr nicht sagen sollen. Wären wir doch in dieser Wüste gestorben, denn das genau wird jetzt die nächsten 38 Jahre lang passieren. Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen, unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Komisch. Jetzt sind Frauen und Kinder plötzlich wichtig. Wann immer ein großer Politiker oder Wirtschaftsboss zurücktritt, zu 90% heißt die Argumentation, ich möchte mich mehr um meine Frau und meine Kinder kümmern. Jahrzehntelang hat er die, weiß ich wo, liegen lassen, um Karriere zu machen. Dann passiert irgendwas Komisches und dann, ja, ich ziehe mich zurück, ich muss meine Prioritäten mehr auf Familie legen. Wunderbar. Werde ich auch machen, wenn ich vom Ältestendienst zurücktrete. Scheint gut zu klappen, der Trick. Also wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Hallo? Deswegen habe ich denen bei 2. Mose ein paar Punkte abgezogen, die die Situation in Ägypten nicht richtig beschrieben haben. In Ägypten waren sie Sklaven, sie wurden geschlagen und ihre kleinen Jungs wurden getötet. Sie wurden getötet. Und genau dorthin, in diesen schönen Mutterschoß Ägyptens, möchten sie gerne zurück. Wahnsinn. Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Das ist nichts anderes als weg mit unserer Leitung. Wir wollen eine neue, die das tut, was wir wollen. 5. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der gesamten Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Ich lese den Bibeltext jetzt nicht weiter vor, sondern nur die Zusammenfassung rechts. Mose, Aaron, Josua und Kaleb versuchen einzugreifen, insbesondere indem sie noch einmal an die Wunder und den Glauben erinnern. Nicht das Land frisst seine Bewohner, sondern Israel wird es fressen. In 14,9 heißt es, unser Brot werden sie sein. Sie appellieren an den Glauben. Sie erinnern an die Wundertaten Gottes und sagen, unser Gott ist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Dem man vertrauen kann, dem man glauben kann. Vers 10, was ist der Effekt? Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Ist auch ein Argument. Ein ziemlich schlagendes Argument. Da schien die Herrlichkeit Jahwes an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Gott tritt ein und will eigentlich das ganze Volk hinwegraffen. Das ist das, was er ankündigt. Aber Mose bittet um Gnade. Und ich lese den Text jetzt ab Vers 13, das unterste Kästchen. Und markiert mal mit Textmarker oder mit Kugelschreiber, wie auch immer, die beiden Argumente, die Mose jetzt gegenüber Gott verwendet, um für dieses murrende, übrigens gegen ihn persönlich murrende Volk einzutreten. Vers 13. Und Mose sagte zu Jahwe, dann werden es die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Sie haben gehört, dass du, Jahwe, in der Mitte dieses Volkes bist. Dass du, Jahwe, Herr in Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst, bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die Kunde von dir gehört haben, sagen, weil Jahwe dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubuch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Es gibt mehrere Argumente, aber nennt man mal mindestens 2. Welche Argumente verwendet Mose im Umgang mit Gott? Norman.
Zum einen, dass die Ägypter es hören werden.
Genau. Die Ägypter werden es hören.
Und zum anderen, dass ich noch nicht richtig dann
versichert.
Entschuldigung. Also zum einen, dass die Ägypter es hören werden. Und zum anderen Vers 16.
Was steht da drin?
Weil der Herr dieses Volk nicht in dieses Land bringen konnte, das er ihm zugeschworen hatte. Darum hat er sie in die Wüste hingeschlachtet.
Gut, würde ich beides als ein Argument sehen.
Also ist beides richtig, aber es ist zusammen ein Argument. Die Ägypter und die Nationen werden hören und Gott als unfähig bezeichnen.
Das könnt ihr auf die erste Linie schreiben. Wie auch immer ihr es möchtet. Die Feinde Gottes werden es hören und Gott als unfähig bezeichnen. Verse 13 bis 15. Die Feinde Gottes werden es hören und Gott als unfähig bezeichnen. Bleiben wir ganz kurz bei diesem Punkt. Zusammenfassen, 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 zusammenfassen. Ja? Wir haben jetzt drei Verse zusammengefasst in die Feinde Gottes werden es hören und Gott als unfähig bezeichnen. Was steht Mose eigentlich vor Augen? Was ist ihm wichtig?
Was wichtig ist, dass das Volk gerettet wird.
Also nicht in diesen drei Versen.
Der Ruf Gottes.
Ja, super, perfekt. Ihm steht vor Augen dein, also ich nehme jetzt mal die Vokabel, wie sie immer wieder in der Bibel steht, dein Name darf nicht zu Schanden werden. Dein Name soll geehrt werden. Und es kann doch nicht sein, dass der Unglaube dieses komischen Volkes dazu führt, dass dein Name beschmutzt wird. Herr, deswegen handle, weil dein Name heilig ist und weil dein Name wichtig ist und weil es um deine Ehre geht. Und wenn du dir hinraffen lässt, ich ahne, was für ein Gericht aufkommen wird. Alle werden sagen, naja, aus Ägypten raus war ja eine leichte Übung, aber nach Kanaan rein, das hat er nicht hingekriegt, dieser komische Gott. Und in einer polytheistischen Welt, also wo es viele Götter gibt, wo man sich den Gott rausnimmt und den Gott rausnimmt, ist das durchaus ein Punkt. So, was ist das zweite Argument?
Ja. Mose appelliert an die Eigenschaften Gottes, also dass er gnädig ist und langsam zu Zorn
ist. Ja, wunderbar. Also ich weiß nicht, ob du das Skript gelesen hast. Ja. Eigenschaften Gottes, er appelliert an die Eigenschaften Gottes. Und in dem Fall, welche Eigenschaft?
Gnade.
Gnade oder Güte, genau. Ja. Ich hatte ja Numeri überschrieben mit die Güte und die Strenge Gottes. Gott ist streng und er ist berechtigt streng, aber appelliert an die Güte an dieser Stelle. Gott möge sich als gütig oder gnädig erweisen. Das ist im Grunde genommen das zweite Hauptargument. Gott möge sich als gnädig oder gütig erweisen. Such dir das Wort aus, was dir besser gefällt. Numeri 13 befindet sich hier in dem ersten Block, bildet im Grunde genommen das Ende des ersten Blockes. Also wir sind ja schon mit 14 jetzt auch. Also das, was wir am Ende lesen, ist ja schon Kapitel 14. Deswegen kommt eigentlich das hier alles. Wenn die hier gehorcht hätten, würden wir eigentlich schon bei den Ereignissen von Josua sein. Wir bräuchten 4. Mose nicht mehr, also alles ab Kapitel 14. Wir bräuchten 5. Mose nicht. 5. Mose gibt es nur aus einem Grund. Wir haben eine neue Generation, die nach Kanaan einzieht. Wenn ihr 5. Mose lest, werdet ihr merken, hey, das habe ich doch alles schon mal gelesen. Kenne ich doch alles. Ist doch alles in 2. Mose enthalten. Sehr pauschal dargestellt. Im Grunde genommen wiederholt wiederholt Mose die Gebote nur nochmal. Und alle sagen sich, warum denn das Ganze? Deswegen Buch heißt das Buch auch Deuteronomium. Das heißt nämlich das zweite Gesetz. Deuteros Nomos. Das zweite Gesetz. Es ist kein neues Gesetz. Sondern wir haben eine neue Generation. Weil die alte Generation hier stirbt. Und bevor sie dann ins Land kommen, muss der arme Kerl nochmal alles predigen, was 38 Jahre vorher am Sinai schon mal dem Volk kundgetan wurde. Also diese eine Sünde führt zu ziemlich viel Arbeit für Mose, macht unsere Bibeln deutlich dicker. Ja, ohne Numeri 13 gäbe es kein Pentateuch, sondern nur ein 4 heißt. Oh wei, du müsst es wissen, ich weiß es aber nicht. Naja, halt ein vierteiliges Buch, nicht ein fünfteiliges. Gut. Ich hoffe, dass es mir ein bisschen gelingt, die großen Linien darzustellen. Es rutscht in die nächste Katastrophe, 4. Mose 20. Wir sind also in dieser Übergangsphase. Eigentlich am Ende dieser Phase schon angekommen. Und da passiert wieder was. Ich bin auf Seite 7 in der Zeile 90. Gerne.
Ich weiß nicht, ob du das nochmal sagen willst. Aber warum denkst du denn, hat Gott sozusagen das so herausgefordert, dass Mose praktisch sagt, dass er so heilig ist? Und so, also er wollte ja jetzt ein gutes Zeug vernichten, oder? Oder glaubst du? Das ist ja so ein bisschen wie auch im 1. Mose, wo er sagt sozusagen, die Menschen sind so sündig, dass er sie praktisch von der Erde vernichten will. Und dann kommt ja praktisch dieser Rettungsplan.
Genau, wir haben es da, wir haben es hier, wir haben es später bei Jona zum Beispiel, wo er Ninive ankündigen soll, diese Stadt wird untergehen, was dann ja
nicht sofort passiert. Es passiert dann irgendwann doch schon, aber nicht mehr unter Jona. Das ist ein interessantes theologisches Dilemma in dem Punkt haben. Also wir haben nachher die Eigenschaft Gottes unwandelbar. Und jetzt ist die Frage, hat er hier seine Meinung geändert oder was ist Sache? Ich denke, dass Gott ganz oft seinen grundsätzlichen Willen artikuliert, aber er es genießt, mit Menschen zu diskutieren. Abraham, der um Sodom und Gomorra ringt mit ihm zum Beispiel. Diskutiere nicht im Sinne von, gib mir mal ein bisschen Input, was ich noch nicht weiß, sondern dass er den Menschen, den treuen Männern, die ihm gegenüberstehen, immer wieder die Chance einräumt, tritt ein für das Volk, um ein Vorbild aufzuzeigen für Christus, der ja auch eintritt. Also dieses Dilemma zwischen der Gerechtigkeit auf der einen Seite und der Gnade auf der anderen Seite, und da lässt er Menschen mit hineintreten, die versuchen mit Gott zu handeln, aber entscheidend ist am Ende die Güte. Und um das ein bisschen zu provozieren, um das sichtbar zu machen, diesen Konflikt im Grunde genommen, der in Gott herrscht, Konflikt jetzt im positiven Sinne, ich glaube, dass deswegen solche Situationen immer wieder vorkommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so war, dass ein Mose oder damals ein Abraham die Meinung Gottes geändert hatte, sondern der Plan war vorgezeichnet, bloß wie Gott dorthin kommt, den Menschen mitzunehmen in seinen Heilsplan, deswegen gibt es solche Situationen.
Aber wie würde ich auch sonst Gnade erfahren und Gnade verstehen? Mhm. Wenn Gott sich solche Situationen auch zulässt, dann ist es ja auch ein eigenes Problem. Wenn Gott sich solche Situationen zulassen würde, würde ich doch nie wissen, dass Gnade, Vergebung
ersetzt. Genau. Also wir werden heute in der Theologie noch nicht darauf eingehen, aber wir werden bei einigen Eigenschaften feststellen, dass wir sie gerne gegeneinander ausspielen möchten. Ganz beliebt ist, die Liebe Gottes wird ausgespielt gegen die Gerechtigkeit Gottes. Aber das geht nicht. Gott ist nicht, deswegen zuckte ich eben, als ich den Begriff Konflikt benutzte, Gott ist nicht im Widerspruch mit sich. Er ist nicht, wie ich in meinem Leben dauernd hin und her schwanke, was mache ich jetzt und mal, mich mehr nach links, mal mehr nach rechts neige. So ist Gott nicht, sondern bei ihm passt das irgendwie zusammen. Und ich merke nur, mein Brain ist dafür nicht gebaut, das zu kapieren. Mein Kopf. Die nächste Katastrophe, 4. Mose 20. Das Buch ist, Numeri ist ein Buch des Unglaubens oder Ungehorsams, hatten wir festgestellt. Zeile 90. Wir lesen von einem für Mose folgenschweren Ereignis. Mose verwirkte den Eintritt in das verheißene Land. Was heißt das? Ey, er hat 40 Jahre lang dieses Volk durch die Gegend geführt. Gegen ihn wurde gemurrt, man wollte ihn steinigen. Eigentlich waren sie immer unzufrieden mit ihm. Er war schuld an allem. Und jetzt darf er noch nicht mal am Ziel ankommen. Zumindest nicht an diesem Ziel. Kommt gleich. Das Spannende ist, dass wir ohne die biblischen Hinweise das Vergehen, das Mose begeht, überhaupt nicht ernst nehmen würden. Ernst nehmen kommt in Zeile 92. Keine Ahnung, ob man jetzt ernst groß schreibt und das getrennt. Schreibt, wie ihr es wollt. Ich habe es bei mir klein geschrieben und in einem Wort, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob wir das, was Mose dort tut, wenn es nicht biblisch kommentiert wäre, ob wir auch sagen würden, oh, eine Sünde.
Das ist nicht mal bemerkt, oder?
Ja, vermutlich. Es handelt sich leicht in unseren Augen um eine Lappalie.
Ja, weil er gegen den Felsen gaunert und hat Wasser gebeten, wo dann das beim ersten Mal kam, wurde die Erde noch zorniger und hat dann gegen den Felsen nochmal gebaut und dann kam das Wasser drauf und dann sagt er, ich habe euch Wasser gegeben. Und da hat er sich Gott gegenüber anmaßt.
Genau. Das kommt jetzt ab 95. Ich will ganz kurz noch, weil es mir sehr wichtig ist, die Zeilen 93 und 94 lesen. Warum könnte es sein, dass wir dieses Vergehen gar nicht so ernst nehmen oder, wie Heike richtig sagt, noch nicht mal richtig bemerken würden? Warum ist es bei uns in unseren Augen eine Lappalie? Meine Vermutung ist, weil wir vielleicht zu wenig von der Herrlichkeit des Namens Gottes verstehen und kaum Furcht vor ihm haben. Jetzt habe ich die Zeile gelesen, jetzt das...
Ich hätte gedacht, weil wir den Erfolg sehen. Wir gucken auf den Erfolg. Das Wasser ist da und denken, okay, das Ergebnis stimmt, alles andere wird auch stimmen.
Ja, das nennt man Pragmatismus. Ihr kennt den Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Und wir merken an der Stelle, stimmt überhaupt nicht. Gott ist nicht das Ergebnis schlussendlich wichtig, sondern ob man ihn verherrlicht. Deswegen eben die Frage, was war Mose in seinem Gebet so wichtig? Die Verherrlichung des Namens Gottes. Und wenn uns der Name Gottes nicht wirklich wichtig ist oder herrlich ist, dann haben wir auch kein Problem, was Mose da macht. Ob er nun sagt, ich gebe euch Wasser oder Gott gibt euch Wasser, ob er schlägt, ob er nur reden sollte. Ist das nicht alles unwichtig am Ende? Wie Heike völlig richtig sagt, kam noch Wasser raus und das Volk war wieder zufrieden. Es geht nicht darum, dass das Volk zufrieden ist. Es geht nicht darum, dass sie Wasser haben. Es geht nur, und das ist das, was ich in Numeri so deutlich finde, um die Herrlichkeit des Namens Gottes. Und solange wir an der Stelle, und da nehme ich mich voll mit in eure Reihen, ich könnte hier reden und mich zu euch setzen, ja, das muss immer mehr in unserem Leben vor Augen stehen. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass Gottes Name verherrlicht wird. Was hat Mose gemacht? Er gehorchte, Zeile 96, nicht dem klaren Auftrag Gottes. Anstatt zu dem Felsen zu sprechen, was in Vers 8 angekündigt war, spricht Mose zu den Israeliten, Vers 10. Ist doch nur eine Lappalie, echt, wo der Kopf jetzt gerade hinguckt. Für Gott ist es keine Lappalie. Er schlug dann mit dem Stock zweimal auf den Fels, obwohl davon im Auftrag überhaupt nicht die Rede war. Ja, wie kommt denn Mose auf die Idee, auf den Felsen zu schlagen? War keine rhetorische Frage. Wie kommt Mose auf die Idee? In dem Auftrag war überhaupt nicht von Schlagen die Rede. Weiß noch jemand außer Samuel es? Die Evelyn. Genau, er hat schon mal Wasser besorgen müssen und damals sollte er schlagen. Das war im Auftrag enthalten und es hat funktioniert. Und das, was wir als Menschen tun und erfolgreich sind, das machen wir gerne wieder. Denn wir sind ja diejenigen, die was machen, oder? Nee, wir sind es nicht. Es ist immer Gott, der handelt und wir sind nur das Medium. Und wenn Gott diesmal sagt, diesmal mache ich es anders, dann müssen wir eben auch an der Stelle gehorchen. Er handelt, als ob dieses Wunder seine Kraft benötigte, Zeile 101, anstatt einfach die Kraft und den Gehorsam Gottes. Es scheint, dass Mose in seinem Frust mit dem Volk dachte, dass er der Durchführende des Wunders sei, anstatt einfach nur Gottes Werkzeug zu sein. Das ist ein Fehler, der auch heute in jedem Dienstbereich vorkommen kann. Zu denken, dass wir etwas vollbringen, anstatt nur der Verteiler der Gnade an andere zu sein. Ich bin 1995, 96 in die Gemeindeleitung aufgestiegen. Das sind jetzt 14 Jahre. Wir haben eine Menge Routine und einiges erlebt. Wir schmeißen den Laden schon, ne? Nee. Schmeißen ist genau das richtige Wort. Hinschmeißen, das können wir gut. Wenn Gott gnädig ist, wird unsere Händearbeit gesegnet sein. Wenn das nicht ist, weil wir zum Beispiel unsere eigenen Wege gehen, wird er auch nicht segnen. Ein weiterer Fehler. Es geschah mehr, Zeile 108, als wir aus dem Wortlaut von Numeri entnehmen können. Also es gibt noch einen weiteren Bericht, der uns zeigt, was passiert ist. Und ich persönlich finde das im Hinblick auf meine eigene Person auch immer sehr spannend. Also erschreckend spannend. 109, Mose war erregt. Er redet schroff mit dem Volk. Später lesen wir in einem Psalm, nämlich im Psalm 106, in den Versen 32 und 33, und sie, das ist das Volk Israel, erzürnten Mose am Wasser von Meriba und es erging Mose übel ihretwegen. Wer war schuld? Nach dem, was wir gerade gelesen haben, warum erging es Mose übel? Samuel? Das Volk war schuld, wa? Dieses Volk, wenn das mal aufhören würde, immer zu murren, irgendwann muss einem doch einfach mal der Kragen platzen. Deswegen habe ich schon immer geplatzte Kragen an, ja? Ja, leider geht der Psalm weiter. Dumm gelaufen, Ansgar. Denn sie reizten seinen Geist. Ha! Habe ich doch gewusst. Das Volk war schuld. Sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Er durfte am Ende nicht. Oh, sorry. Ich habe gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Kinder schreien. Ich hätte mal über mich nachdenken sollen. Gut. Also, Mose hat hier tatsächlich sich erregen lassen und er kann sich dreimal rausreden, das Volk war so schlimm. Das stimmt auch alles. Und trotzdem, er hat unbedacht geredet mit seinen Lippen. Er hat schroff mit ihnen geredet und deswegen gibt es ein Problem. Deswegen darf er nicht einziehen in das Land. Aua. Aua. Kennt ihr das aus eurem Leben, dass ihr schon mal jemandem schroff geantwortet habt, weil er euch genervt hat?
Ja,
Jakobus, Seelsorger Jakobus hat so recht. Er sagt, die Zunge, so ein kleines Organ und was für ein Feuer kann sie anstecken. Wer schafft, seine Zunge zu zügeln, der schafft alles. Also seinen ganzen Körper zu zügeln. Und wir Männer dachten immer, das ganze Thema Selbstbefriedigung wäre die größte Herausforderung. Nee, es gibt eins, was noch schlimmer ist. Echt, Wahnsinn, Wahnsinn. Und doch, Zeile 116, ich versuche über die Sache öfter nachzudenken und da kam mir auch Folgendes. Die Schrift sagt das Folgende nicht. Ich meine aber, dass Gottes Strafe auch ein erbarmendes Ziel hatte. Im Hinblick auf Mose. Israel tritt nun mit fast 40 Jahren Verspätung in die nächste Phase ein, nämlich Eroberung des Landes, Ausrottung der bisherigen Bewohner und ihrer Sitten und Gebräuche. Reaktion. Bleibt dir, dass sein Verhalten eine Reaktion falsch und sündig war? Danke für den Hinweis. Zeile 114 kommt eine Reaktion hin. Es war zwar eine Reaktion, die anderen haben falsch gehandelt, aber auch er wird für sein Handeln bestraft, so wie der Papa das mit seinen Kindern macht. Wer hat zuerst geschlagen, interessiert mich nicht. Das ist auch schlecht, zuerst zu schlagen, aber zurück zu machen, ist auch schlecht. So, aber eigentlich wollte ich über Gnade reden. Okay, also, jetzt kommen sie endlich nach Kanaan und wir werden sehen, ich bin jetzt auf Seite 8, beginnen ab dem Buch Josua, dass auch jetzt weiterhin sich das Volk gegen Gottes Gebote und und gegen Gott selbst auflehnen wird. Und deswegen meine ich, dass Gott diesen alten Mose, der jetzt 120 Jahre alt ist, begnadigt, dass er mit diesem widerspenstigen, murrenden Volk nicht nach Kanaan muss. Kurzfristig gedacht ist es eine Strafe, er darf da nicht hin. Aber mittelfristig gedacht, er kriegt etwas. Ein persönliches Begräbnis durch Gott. Ja, er wird von Gott begraben. Vorher darf er noch mal so gucken, wie das dann aussieht, der Ganze. Er wird von Gott persönlich begraben und dann ist das Leben ja nicht zu Ende. Er ist da, wo es kein Murren mehr gibt. Er hat ein viel besseres Erbteil erreicht, als die, die da noch einmarschieren müssen und kämpfen müssen und so weiter und so fort. Und von daher denke ich, hat Gott sich trotz seiner Strenge wieder in Güte erwiesen. Numeri. Die Güte und Strenge Gottes.
Diese Ziele erfüllt hat, das Volk aus Ägypten herauszuholen, um in Richtung das verheißene Land entgegenzuführen.
Ja, eigentlich war sein Job, es in das Land zu führen.
Wo er anmaßend war. Wo er ja auch zu Josua gesagt hat, ich darf da nicht hin, ich war zu Gott anmaßend. Und deswegen wurde ja Josua auch als sein Nachfolger, er hat ihn ja mit hochgenommen, hat ihm den Hirtenstab und das Quad überreicht und er hat jetzt zu ihm gesagt, so, jetzt musst du das Volk in das Land weiterführen.
Wir sind jetzt dort angekommen, wo ich im Skript ankommen wollte, obwohl ihr merkt, dass es noch viele Seiten gibt. Mir war klar, dass ich die einzelnen Beobachtungen nicht alle schaffen werde. Ich hatte gehofft, vielleicht noch eine rausgreifen zu können, aber wir sind von der Zeit her mit dem ersten Block fertig. Es ist auch das Hauptthema. Der Unglaube, der Ungehorsam vom Volk allgemein, aber auch in diesem Fall von Mose. Ich gehe mit euch nur die Überschriften durch, werde inhaltlich nicht alles behandeln, sondern nur, dass ihr wisst, was da steht. Und ich möchte euch ermuntern, wenn ihr Bibelkunde online die Hausaufgaben macht, wenn ihr das Buch Numeri lest, guckt ab und zu auch mal hier wieder rein. Das kann einfach nett sein. Oder lest das vielleicht in Ruhe durch. Ist ja alles in schöner Prosa geschrieben. Erstens, 5a auf Zeile 126. Ich bin ein Mensch, der Humor mag. Und für mich ist das ein klarer Schriftbeweis, dass Gott auch Humor hat. Der Esel sitzt auf dem Esel. Der Esel auf dem Esel erschrickt. Wer ist hier der wirkliche Esel? Wer wird geschlagen und wer gehört geschlagen? Schon mal mit einem Esel diskutiert? All das werdet ihr beantworten können, wenn ihr 4. Mose 22 lest. Ich finde das so zum Brüllen, wie Gott auf diesen Bileam eingeht und ihm klar macht, du denkst, du sitzt auf dem Esel und schlägst ihn. Du bist der viel größere Esel und du gehörst geschlagen. Ich finde das so cool. Er hätte es anders machen können. Er hätte den Engel einfach erscheinen lassen können und der Engel hätte geredet. Aber nee, selbst ein Esel kapiert, was hier Sache ist. Ich finde das so witzig. Neid unter Führern und Geistlichen. Schon spannend, dass die nächstranghöheren immer wieder auch gegen Mose rebellieren. faszinierend und auch das nachsinnenswert. Was hat diese gesegneten Menschen angetrieben, die nur in zweiter Reihe standen? Warum wollten sie in die erste Reihe? Ist doch affig, oder? Aber könnte ich vielleicht mit der gleichen Sünde konfrontiert werden? Dann eine Statistik ab Zeile 143. Ihr werdet euch ärgern, wenn ihr 4. Mose 7 lest, weil es wieder so langweilig ist. Ja, also ich versuche euch ein bisschen die Langeweile aus der Schrift kostbar zu machen. Ihr werdet nämlich sehen, dass da irgendjemand kommt und dann eine Latte von Sachen bringt. Dann seht ihr, dass der Nächste kommt und auch eine Latte von Sachen bringt. Dann kommt der Nächste, bringt eine Latte von Sachen. Das Ganze geht 12 Mal so. Und ich habe euch das in der Tabelle mal aufgeschrieben, habe eine kleine Schlussfolgerung draus gezogen und vielleicht könnt ihr dann 4. Mose 7 genießen und preist den Geist dafür, dass er das doch aufgeschrieben hat, weil ihr daraus etwas Geistliches mitnehmen könnt. Zeile 180 auf Seite 10. Wenn ich das Recht hätte, dem Buch Numeri einen Namen zu geben, ich hätte es das Buch des Grummelns und Murrens genannt. Denn sie murren eigentlich über alles, was ihnen einfällt. Und doch sagt Philipper 2, tut alles ohne Murren und Zweifel. Wenn ihr das lest, stöhnt meinetwegen über Israel, dass sie murren, aber überlegt, wo murrt ihr? Und Gott will nicht, dass gemurrt wird, sondern wir sollen alles ohne Murren und Zweifel tun, damit wir tadellos und lauter sind. Von daher, wenn es langweilig ist, 4. Mose zu lesen, weil immer gemurrt wird, es ist zu unserer Belehrung geschrieben, das Buch. Und wir sind nicht besser als die Israeliten, also in mancher Hinsicht schon, aber wir stehen zumindest in den gleichen Gefahren wie die Israeliten. Von daher überlegt an der Stelle, wo murre ich und ist das eigentlich richtig? Und gegen wen murre ich? Und murre ich eigentlich gegen den Richtigen? Sie haben immer gegen Mose gemurrt, aber faktisch hat Mose nur ausgeführt, was Gott wollte. Aber wir Menschen, wir murren doch nicht gegen Gott. Nein, wir murren gegen Menschen. Aber gegen was murren wir eigentlich? Und an der Stelle kann man über 4. Mose doch ziemlich ins Nachdenken kommen. Unglaube und Ungehorsam, längerer Absatz, lest ihn euch bitte durch, nicht jetzt. Sünden nicht auf die leichte Schulter nehmen, nicht mehr unter Pharao in Ägypten, wunderbar. Für Leute, die mehr über den Messias erfahren wollen, ihr kennt das vielleicht von den Jüngern nach der Auferstehung Christi, da laufen ein paar Jünger durch die Gegend und da kommt ihnen ein Mann entgegen, den sie nicht erkennen. Und sie unterhalten sich, es ist der auferstandene Christus, aber sie sehen es nicht. Und dann kommt so ein kleiner Satz, der uns immer gerne, also der mich immer so ein bisschen anspringt. Und er eröffnete ihn aus den Schriften, angefangen von Mose, wo das in der ganzen Schrift von ihm gesprochen wird. Das heißt, Jesus erklärt den Jüngern auf der Wanderung, übrigens, fangen wir mal an, 1. Mose, da ist von mir die Rede, 2. Mose, da ist die Rede, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, bis Maleachi. Da wird von mir geredet und ich habe euch hier ein paar Typen angegeben. Dinge im Alten Testament, in diesem Fall in 4. Mose, die auf Christus hinweisen und uns etwas erklären. Wie beim letzten Mal habe ich euch 2 Kurzpredigten reingepackt. Wenn ihr morgens aufsteht, eine Tasse Kaffee in der Hand habt oder ein Glas Milch, könnt ihr das gerne mal lesen, wenn das Kalenderblatt gerade kaputt ist. Kleine Tabelle, dass Mose ein Mensch ist, der sich nicht rächt, auf Seite 14. Und die für euch vermutlich ziemlich unwichtige Bibliographie. Wir sind durch und machen um 10 vor 12 weiter.